Liebe Gemeinde, liebe Gäste, vor kurzem lief ein Tatort-Krimi mit dem Titel Das Leben nach dem Tod. Ich habe ihn zwar nicht gesehen, aber eine kleine Notiz über die Schauspielerin gelesen. Seit 2015 verkörpert die deutsche Schauspielerin Merit Becker die Tatortermittlerin Nina Rubin. Ob sie an ein Leben nach dem Tod glaubt, hat sie in einem Interview mit der Nachrichtenagentur Spot on News verraten. Es wird also gefragt, im Tatort Das Leben nach dem Tod wird die Grundfrage der Menschheit aufgegriffen, gibt es ein Leben nach dem Tod? Antwort von Merit Becker: Ich bin hin und her gerissen. Mein Vater sagt nein, aber ich dachte immer ja. Und dann ergänzt sie: Ich glaube auf jeden Fall, dass nichts verschwindet und dass jeder Mensch eine Energie in sich trägt, die sich nach dem Tod wieder in den Raum begibt. Aber ich weiß es natürlich nicht. Also alle Anerkennung, wenn jemand so sagt, ich bin hin und her gerissen, mir ist der Gedanke wichtig, ich ahne, dass da was ist. Mich macht es natürlich noch nicht zufrieden, diese Antwort, dass jeder Mensch eine Energie in sich trägt, die nach dem Tod wieder sich in den Raum begibt. Das passiert ja auch, wenn ich jetzt hier ausatme, da begibt sich warme Energie von mir in den Raum, aber ich habe da nicht viel davon. Die Antwort ist also zu allgemein. Wir haben im Bibeltext ganz bessere, stärkere Antworten. Ich lese heute einen Bibeltext, den habe ich extra rausgesucht für heute. Da geht es weniger drum, um das Leben nach dem Tod. Es klingt allerdings an. Es geht um den Trost, den Gott uns dadurch schenkt. Und so hören wir jetzt aus 2. Korinther 1. Da schreibt Apostel Paulus ziemlich am Anfang: Gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. Denn er ist ein Vater, der sich erbarmt, und ein Gott, der auf jede erdenkliche Weise tröstet und ermutigt. In allen unseren Nöten kommt er uns mit Trost und Ermutigung zu Hilfe. Und deshalb können wir dann auch anderen Mut machen, die sich ebenfalls in irgendeiner Not befinden. Wir geben ihnen den Trost und die Ermutigung weiter, die wir selbst von Gott bekommen. Genauso nämlich, wie wir in ganz besonderem Maß an den Leiden von Christus teilhaben, erleben wir durch Christus auch Trost und Ermutigung in ganz besonderem Maß. Wenn wir also Nöte durchmachen, geschieht es, damit ihr die mutmachende und rettende Kraft Gottes erlebt. Und wenn wir getröstet und ermutigt werden, bedeutet das auch für euch Trost und Ermutigung. Es hilft euch, standhaft die gleichen Leiden zu ertragen wie wir. Deshalb sind wir voll Hoffnung und Zuversicht, wenn wir an euch denken. Denn wir wissen, genauso wie ihr an den Nöten teilhabt, habt ihr auch an dem Trost und der Ermutigung teil. Ihr müsst nämlich wissen, Geschwister, dass das, was wir in der Provinz Asien durchmachten, so überaus schwer auf uns lastete und unsere Kräfte so sehr überstieg, dass wir schließlich nicht einmal mehr damit rechneten, mit dem Leben davonzukommen. Wir kamen uns vor, als wäre das Todesurteil über uns gesprochen worden. Aber das alles geschah, damit wir nicht auf uns selbst vertrauten, sondern auf Gott, und hier kommt das, was ich angedeutet habe, der die Toten zu neuem Leben erweckt. Er hat uns vor dem sicheren Tod gerettet und wird uns auch weiterhin retten. Ja, wir haben unsere Hoffnung auf ihn gesetzt und sind überzeugt, dass er uns auch in Zukunft retten wird. Auch ihr könnt dabei mithelfen, indem ihr für uns betet. Wenn viele das tun, werden dann auch viele Gott für die Gnade danken, die er uns erfahren lässt. Soweit. Wir haben den Abschnitt jetzt nach einer neuen Bibelübersetzung gehört. In der alten Lutherbibel steht für das Wort, was hier mit Bedrängnis wiedergegeben wird, Trübsal. Und den Anfang dieses unseres heutigen Predigttextes, den sprechen wir Pfarrer manchmal am Beginn einer Trauerfeier, weil wir kirchliche Beerdigungen und Trauerfeiern eigentlich immer mit einem sogenannten Votum eröffnen, dass schon am Anfang mal ein Bibelwort von Gott dasteht, dass man gleich in die richtige Atmosphäre hineinkommt. Und da wird ganz besonders oft dieser Text gesprochen, jetzt nach der Luther-Übersetzung. Da heißt es so: Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Barmherzigkeit und Gott allen Trostes, der uns tröstet in aller unserer Trübsal, damit wir auch trösten können, die in allerlei Trübsal sind, mit dem Trost, mit dem wir selbst getröstet werden von Gott, der tröste euch reichlich durch Jesus Christus. Die Erinnerung also an diesen Text war für mich der Grund, dass ich gesagt habe, heute Totensonntag, heute wären die 10 Jungfrauen dran gewesen, das Gleichnis, dass ich mal die Stelle jetzt rausgesucht habe. Da ist viel vom Trost die Rede, den Gott geben kann und will. Paulus wendet sich an Menschen, die Leid erfahren hatten oder damit rechnen mussten. Damals war es in erster Linie Leid durch Verfolgung wegen des christlichen Glaubens. Sie hatten dadurch entweder schon Menschen verloren oder sie hatten selbst leiden müssen, Verhöre, Strafen, Folter oder Gefängnis. Diese Form von Leiden hat Paulus in erster Linie eigentlich im Blick, auch vom Sprachlichen her im griechischen Text. Und darum ist die Übersetzung mit Druck und Bedrängnis etwas wörtlicher. Martin Luther hat es allgemein mit Trübsal übersetzt, was sie also kannten in Korinth, was Paulus vielfach kannte, Trübsal. Und da gehört ja auch Trauer, was einige von euch heute hierher geführt hat, dazu. Und das schließt alles Gott ein, egal welche Art von Leid wir erleben oder gerade erlebt haben. Gott will uns in diesem Leid mit seinem Trost umfangen. Vielleicht entsteht unsere Trauer nicht nur durch den Verlust eines lieben Menschen, vielleicht auch, wenn wir uns daran erinnern, wie die letzte Zeit gewesen ist, wie er selber leiden musste, mancher, der gestorben ist. Auch das macht uns ja ganz traurig als die Nächsten und die Angehörigen. Und wir empfinden dann ein echtes Mitleid. Was es auch sei, ich darf uns heute einen tröstenden Gott verkündigen. Egal welche Art von Leid uns getroffen hat oder manchmal betrifft. Es gibt ja viele Formen. Paulus, wie gesagt, hat das Verfolgungsleiden im Blick gehabt. Das, was heute Christen in fast allen islamischen Ländern erfahren. Und es ist eine Art des Leidens, die kann aber jeden, der an Jesus Christus glaubt und ihm auch wirklich nachfolgen will, betreffen. Wenn wir versuchen, andere zu gewinnen für unseren christlichen Glauben, da schildern wir ihnen gern erstmal die positive Seite vom Christwerden. Ne? Ich mache das auch so. Als Christ hast du die Hoffnung auf das ewige Leben, auf der neuen Erde und im neuen Himmel. Als Christ bekommst du ein reines Gewissen durch die Vergebung der Sünden durch Jesus. Du hast inneren Frieden, kannst von Süchten befreit werden und schlechten Gewohnheiten. Du hast immer jemanden an deiner Seite, weil du jetzt beten kannst und auch Gebetserhörungen erleben wirst. Aber wir sollten den Menschen, die wir gewinnen wollen, nicht nur das Positive sagen, sondern eben auch, das Christsein kann Leiden mit sich bringen. Du wirst nicht nur Freunde haben, vielleicht auch Feinde. Du wirst nicht von allen verstanden werden, vielleicht sogar von einigen abgelehnt, verlacht oder benachteiligt. Wer die DDR noch wirklich erlebt hat, bewusst, der weiß ja, wir haben nicht schwer gelitten und trotzdem durften die meisten, die an bestimmten Aktivitäten, die erwartet wurden, nicht mitgemacht haben. Jugendweihe, FDJ, durften kein Abi machen und dann auch kaum ein Studium beginnen. Und mancher leidet wirklich jetzt noch an diesen Auswirkungen für seinen konsequenten Nachfolgestil. Aber das hat Jesus ja zum Beispiel auch schon in der Bergpredigt angekündigt, die voll wunderschöner Seligpreisungen beginnt. Selig, die reinen Herzen sind, sie werden Gott schauen, selig sind die Frieden stiften, sie werden Gottes Kinder heißen Und was sagt Jesus dann? Selig sind, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihrer ist das Himmelreich. Und diese Seligpreisung wiederholt er sogar nochmal. Selig seid ihr, wenn euch die Menschen um meinetwillen schmähen und verfolgen und allerlei Böses gegen euch reden und dabei lügen. Seid fröhlich und jubelt, es wird euch im Himmel reichlich belohnt werden. Ja, so gibt es also viele Formen von Leid und bei uns Christen, die wir alle anderen Formen, die jeder Mensch erleben kann, auch kennen, kommt diese Art Leiden noch dazu, die uns widerfahren kann. Jesus kündigt schon an. Paulus hat es bereits bei seiner Berufung gesagt bekommen, du wirst auch viel leiden müssen. Das war auch so. Wie oft hat er im Gefängnis gesessen? Man hat ihn mal so gesteinigt, dass alle schon dachten, jetzt ist er tot, aber er hat es überlebt. Er hat schlimme Dinge erlebt, Schiffbruch und anderes. Ja, es kann sogar sein, dass wir als Christen Leid erleben von Leuten, die auch sich Christen nennen, aber wo irgendwas nicht in Ordnung ist bei ihnen. Auch Jesus hat unter seinen Jüngern einen Judas gehabt. Und wir haben jetzt vor kurzem erst erlebt, wie es unserem Landesbischof Dr. Carsten Rensing ergangen ist. Er hatte unter denen, die sich selbst Christen nennen, Feinde. Er war ihnen zu bibeltreu. Sie haben ihm unterstellt, dass er vor über 30 Jahren, ich sag mal leicht kritisch, etwas über Gefahren der Demokratie geschrieben hatte. Und einige dieser Gegner von ihm, dieser christlichen Gegner, waren selber viel undemokratischer, indem sie die Wahl letztlich nicht anerkannt haben und ihn weghaben wollten und daran lange gearbeitet haben, bis es gelungen ist. Und in den Medien ausgeliefert, sodass seine Kinder dann hören mussten oder lesen mussten, unser Vater sei rechtsradikal. Also auch eine Form von Leid, das uns als Christen widerfahren kann. Ich wollte damit einfach sagen, der Druck, die Bedrängnis, die wir alle im Leben kennenlernen, kann vielfältig sein. Trauer und manches andere. Aber nun die gute Nachricht. Wir haben einen Gott, der ein wunderbarer Tröster ist. Und das will er immer in jeder Situation für uns sein. Ob Trauer, Verfolgung, Verlust, Krankheit, Depression. Paulus und seine Mitarbeiter haben Gott als Tröster erlebt. Jetzt lese ich nochmal den Beginn unseres Predigttextes in der Luther-Version. Gelobt, weil die wörtlicher ist. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Barmherzigkeit und Gott allen Trostes, der uns tröstet in all unserer Trübsal, damit wir auch trösten können, die in allerlei Trübsal sind. Der Vater des Herrn Jesus Christus, der Vater der Barmherzigkeit oder noch genauer übersetzt, der Mitgefühle, so wird Gott uns hier geschildert, und Gott allen Trostes. Schon im Alten Testament lässt er ja durch den Propheten sagen, ich will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet. Mütter nehmen Kinder in die Arme, drücken sie an sich, sagen ihnen liebevolle Worte, machen ihnen einfach wieder Mut. Da denke ich an unsere Kleine, eine von unseren Enkeln, die Mitzi, die wird manchmal bei uns abgegeben, jetzt in Schilbach für eine kurze Zeit. Sobald sie merkt, die Mutter geht jetzt, dann weint sie und bricht in Tränen aus mit ihren 1,5 Jahren. Aber sie hat sich an uns ein bisschen auch gewöhnt. Aber wenn dann die Mutter wiederkommt, wie ist sie da getröstet? So ein Tröster will der himmlische Vater für uns sein. Aber auch Jesus, der Sohn, denn die gehören ja zusammen. Und es kommt auch in unserem Text so vor. Und da können wir jetzt in das Leben von Jesus schauen. Und das ist der Grund, warum ich als Evangeliumslesung heute die Geschichte vom Jüngling zu Nain mal rausgesucht habe. Da kommt eine junge Witwe, sie war sicher jung, weil sie erst ein Kind hatte. Und das ist gestorben, Mann nicht mehr da. Es bleibt ihr nur noch übrig, da aus der Stadt heraus zum Friedhof zu gehen, im Trauerzug unter Wehklagen. Und da kommt Jesus vorbei, tritt, ein Sarg war es nicht, an die Bahre heran, wo der Tode eingehüllt war. Berührt die Bahre, spricht auf einmal den Toten an und sagt, ich befehle dir, stehe auf. Und da richtete sich der junge Mann auf und begann zu sprechen. Und Jesus gab ihn seiner Mutter. Das erleben wir natürlich nicht immer. Das war eine ganz starke Zeichenhandlung. Aber mit der Jesus auch ja bewiesen hat, wie wunderbar bei Gott Trost zu finden ist. Er erspart uns den Tod nicht immer. In dem Fall hat er es für eine Zeit lang getan. Ich vermute, der Sohn hat länger dann noch gelebt als die Mutter. Es soll uns einfach aber zeigen, auch Jesus ist ein Tröster. Am deutlichsten wird es natürlich, als die verschüchterten Jünger sich eingeschlossen hatten nach dem Karfreitag und am Ostersonntag steht er plötzlich mitten unter ihnen und begrüßt sie mit diesem trostreichen Wort, Friede sei mit euch. Ich will euch daran erinnern, weil das jetzt über der inneren Eingangspforte ja in unserer Lutherkirche steht, da muss, als wir das restauriert haben, früher schon mal ein Bibelwort gestanden haben, wir wussten nicht mehr welches, haben im Kirchenvorstand ein Stück diskutiert und gebetet und gerungen und dann gesagt, dieses Jesuswort soll jeder lesen, der hier in die Kirche reinkommt. Friede sei mit euch. Ich wünsche euch, dass ihr diesen göttlichen Trost erlebt, heute und immer, wenn ihr hier seid. Und wer sich ein bisschen mehr schon in der Bibel auskennt, der weiß, dass auch die dritte göttliche Person, der Heilige Geist, ein Tröster ist. Als Jesus ankündigt, dass er bald kommen wird, nämlich zu Pfingsten, hat er gesagt, ich lasse euch nicht verwaist zurück, wenn ich zurückkehre zum himmlischen Vater, ich sende euch einen anderen Tröster. Hat er genau diesen Begriff benutzt. Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist kann uns trösten in aller unserer Trübsal, wie auch immer sie aussieht. Und er will das auch. Aber wir müssen, wie ich es bei der Begrüßung gesagt habe, dem Licht, was da auf dem Berg heute zu sehen war, auch bewusst entgegengehen. Dann erleben wir den Trost. Weiter im Text. Gott tut das auch sehr praktisch, indem er uns Menschen zeigt, an denen wir sehen, wie viel Kraft er schenkt, schenken will. Im Text heißt es, ich lese es mal ab Vers 6, vielleicht kannst du Ralf Schädlich nochmal anblenden. Wenn wir also Nöte durchmachen, wenn wir, der Paulus und der Timotheus sind hier, geschieht das, damit ihr die mutmachende und rettende Kraft Gottes erlebt. Das heißt, sie erfahren, der Paulus sitzt schon mal wieder im Gefängnis, man hat ihn ausgepeitscht und so weiter, aber er hält durch. Er verliert seinen Glauben nicht und das tröstet die Gemeinde. Und Paulus schreibt weiter, und wenn wir getröstet und ermutigt werden, bedeutet das auch für euch Trost und Ermutigung. Es hilft euch standhaft, die gleichen Leiden zu ertragen wie wir. Deshalb sind wir voll Hoffnung und Zuversicht, wenn wir an euch denken, denn wir wissen, genauso wie ihr an den Nöten teilhabt, habt ihr auch an dem Trost und der Ermutigung teil. Und jetzt bringt er ein konkretes Beispiel. Ihr müsst nämlich wissen, Geschwister, dass das, was wir in der Provinz Asien durchmachten, das ist von der heutigen Türkei die westliche Seite, so überaus schwer auf uns lastete und unsere Kräfte so sehr überstieg, dass wir schließlich nicht einmal mehr damit rechneten, mit dem Leben davon zu kommen. Wir kamen uns vor, als wäre das Todesurteil über uns gesprochen worden. Wir erfahren nicht genau, was er da gemacht hat, dass er ganz am Rande des Todes schon stand und damit gerechnet hat, jetzt ist eigentlich vorbei. Wir wissen es nicht genau, es wird nur angedeutet. Es könnte aber gemeint sein, was in der Apostelgeschichte steht. In Ephesus hat es einen riesen Aufstand gegeben gegen die Apostel. Und sie sind auch dort gerade so mit dem Leben noch davongekommen. Es ist gut, wenn wir uns mit solchen Vorbildern wie andere Männer und Frauen Leid, vielleicht Verfolgung, vielleicht ganz anderes Leid, schlimme Trauer erlitten haben und von Gott getröstet wurden. Das kann auch uns diesen Trost zurückgeben, dass wir uns daran aufrichten. Mal ein Beispiel, das uns allen bewusst ist, der bekannte Gesangbuch-Liederdichter Paul Gerhardt. Mit ein paar Pfarrern bin ich dieses Jahr auf seinen Spuren gewesen, auf einer kleinen Reise, überall da, fast überall, wo er gewirkt hat. Ihr wisst, er hat 4 Kinder verloren von 5. 1656 Tochter Maria Elisabeth geboren, 57 gestorben. 1658 Geburt der Tochter Anna Katharina, gestorben 59. 1660 Sohn Andreas geboren, bald gestorben. 1965 Sohn Andreas Christian geboren, stirbt noch im selben Jahr. Und 3 Jahre später stirbt Gerhards Frau Anna Maria. Nur ein Sohn hat ihn also überlebt, der Paul Friedrich. Und was hat nicht Paul Gerhard, der dieses Leid kannte, der Trauer und auch andere Sachen durchmachen musste im 30-jährigen Krieg, was hat er nicht für wunderbare Lieder gedichtet, weil er trotzdem von Gottes Nähe umfangen war. Zum Beispiel Befiehl du deine Wege, was wir alle gern singen. Ihn lass tun und walten, er ist ein weiser Fürst und wird sich so verhalten, dass du dich wundern wirst, wenn er wie ihm gebühret, mit wunderbarem Rat das Werk hinausgeführet, das dich bekümmert hat. Ja, Gott, der Tröster, er tut's auch durch Menschen, die das schon erlebt haben, wie Paulus, wie Paul Gerhardt. Und er macht es auch mit der Absicht, das ist jetzt noch wichtig, dass wir selber für andere Tröster werden sollen. Denn so heißt es ja in unserem Text. Wir sollen uns daran erinnern, dass wir, wenn wir getröstet werden, diesen Trost anderen weitergeben sollten. Wir sollten das Kranken- und Sterbebett nicht meiden, wo also andere in tiefer Not sind, sondern zu denen eilen, die unsere Ermutigung brauchen. Wir werden nicht getröstet, damit wir uns wohlfühlen, sondern um Tröster zu sein. Ich sage gerne Menschen, die ich gut kenne, du, wenn du Freunde haben willst, musst du anderen Freund sein. Oder ich sage, du, wenn du wieder eine gute Arbeitsstelle finden willst, musst auch mal bereit sein, dich ehrenamtlich einzubringen. Oder wir wissen, wenn wir die Vergebung Gottes haben wollen, die wir alle nötig haben, immer wieder, müssen wir bereit sein, anderen zu vergeben. Und so ist es auch mit dem Trost. Er tröstet uns, damit wir anderen Tröster sein können. Und andeuten will ich auch noch, was ich am Anfang sagte. Was ist nach dem Tod in unserem Text? Tröstet Gott mit der Gewissheit, auch wenn es zu Ende geht. Paulus hat es ja schon mal gedacht. Gott wird die Toten auferwecken, so heißt es im Vers 9. Wir kamen uns vor, als wäre das Todesurteil über uns gesprochen worden. Aber das geschah, damit wir nicht auf uns selbst vertrauen, sondern auf Gott, der die Toten erweckt. Und das ist mehr, als was viele Menschen heute so denken. Vielleicht kommt da noch irgendwas, wir schweben da unsere Seele irgendwo rum, beobachten, was auf Erden ist oder so. Nein, die Seele ist gleich bei Jesus, aber sie wird wieder vereinigt mit dem Leib, den Gott aus dem Grab herausholen will oder wo auch immer der Leib zergangen ist, in schlimmen Katastrophen im Meer oder sonst wo. Gott fügt ihn zusammen, weil er der Schöpfer ist, wenn der Tag der Auferstehung kommt, und zwar in eine andere Dimension hinein, wo es keine Vergänglichkeit mehr gibt. Das ist für manchen schwer zu glauben, aber eine viel klarere Jenseitshoffnung als das Schwammige in vielen Religionen. Und wenn wir uns damit beschäftigen und Gott als wirklich als unseren Schöpfer sehen, dann können wir auch an so eine leibliche Auferstehung leichter glauben. Wenn wir denken, der Mensch ist nur eine Art Tier, das höchst entwickelte Säugetier, und uns nicht bewusst machen, dass ein totaler gradueller Unterschied ist, dass bei der Menschwerdung, wann und wie auch immer sie geschehen ist, da muss die Wissenschaft immer weiter forschen, aber dass da Gott auf eine ganz starke Weise eingegriffen hat und dann war ein richtiger Mensch da, und nicht mehr bloß ein höheres Tier. Wenn uns das bewusst ist, können wir auch glauben, dass ein Tag kommt, da fügt Gott die Atome und was auch immer noch von uns existiert, zusammen zu einer neuen Ganzheit von Leib, Seele und Geist. Das ist für mich ein starker Trost. Ja, und jetzt bin ich endlich am Schluss der Predigt. War viel drin. Im letzten Vers heißt es, auch ihr könnt dabei mithelfen, indem ihr für uns betet. Wenn viele das tun, werden dann auch viele Gott für die Gnade danken, die er uns erfahren lässt. Hier knüpft Gott ein Netz, eine Vernetzung des Trostes. Wir dürfen und sollen füreinander beten, für die, die besonders leiden, füreinander da sein. Einer trage des anderen Last, heißt es ja auch mal, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Und es führt dazu, dass immer mehr Menschen anfangen können, Gott ganz neu zu danken, diesen wunderbaren Tröster. Und sein Frieden, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne im Herrn Jesus Christus. Amen.